DM Podcast. Museum zum Hören.
Okay, hier ist es also.
So, hier ist sie, ja.
Ah,
genau.
Ja. Ach, Wahnsinn.
Also 1,70 Meter hoch, ungefähr 20 Kilo schwer, schwarz lackiert mit goldene Dekoration.
Wenn es um seine Harfe geht, kommt Panos Paloopoulos schnell ins Schwärmen. Vor mehr als 2 Jahren hat der Musikwissenschaftler das Instrument im Depot des Deutschen Museums entdeckt und war sofort neugierig.
Also ich hatte bisher keine ähnliche Harfe gesehen und ich habe sofort viele Fragen gehabt. Ist diese Harfe ein Unikat oder gibt es Tausende davon? Welche Leute haben mit dieser Harfe gespielt und welche Musik? Und wie wurde sie produziert? Aus welchen Materialien und mit welchen Methoden? Die waren so einige von diesen ersten Fragen, die ich hatte.
Die Harfe zählt mit zu den ersten Objekten des Museums. Jetzt steht sie in einer großen Holzkiste in einem kleinen Raum direkt neben Panos Paloopoulos Büro. Die Vorhänge sind zugezogen, um sie vor der Lichteinstrahlung zu schützen. Ein Luftbefeuchter sorgt für die besten Erhaltungsbedingungen. Denn die Harfe ist kostbar und sehr alt. Die Gravur am Hals des Instruments ist ein entscheidender Hinweis auf den Hersteller und damit auf das Alter der Harfe. Sebastian Erard steht da. Europa, Ende des 18. Jahrhunderts. Die Französische Revolution hat begonnen. Ein Kampf um die Neuordnung der Gesellschaft. Die Bevölkerung lehnt sich gegen die Oberschicht auf. Viele Adlige werden getötet. Wer sich auf die Seite der Aristokraten stellt, lebt gefährlich. Für viele Sympathisanten ein Grund, das Land zu verlassen. Vielleicht auch für den Instrumentenbauer Sebastian Erard, der nur dank der Freundschaft zu einer Adligen die Erlaubnis bekommen hatte, Harfen zu bauen. Eine Beleidigung für die Zunft der Harfenbauer. Im Jahr 1792 ist er aus Frankreich geflohen. Viel wahrscheinlicher ist allerdings, dass Erard nicht aus politischen, sondern aus wirtschaftlichen Gründen nach England ausgewandert ist, meint Panos Paloopoulos.
Nach neueren Forschung wissen wir, dass Erard wegen der Unruhe nach der Französischen Revolution sein Patent für die Pedalharfe in Frankreich nicht registrieren lassen konnte. Deswegen zog er nach London um und dort schon 1794 bekam er ein Patent für die Pedalharfe. Und das war das erste Patent für eine Pedalharfe in England überhaupt und eine der wichtigsten Patenten auch für die moderne Harfe.
Im London des frühen 19. Jahrhunderts galt der Name Erard schnell als Aushängeschild für qualitativ hochwertige Instrumente. In seiner Werkstatt baute er nicht nur Harfen für seine Kunden, Sebastian Erard war ein Tüftler. Er entwickelte das Instrument weiter, meldete mehrere Patente an. Seine Doppelpedalharfe hat das Instrument auf eine neue Stufe gehoben. Zur Erklärung, beim Harfespielen erzeugt jede Saite einen bestimmten Ton. Je kürzer die Saite, desto höher der Ton. Mit einem Fußpedal war es bislang möglich, die Saiten zu verkürzen und den Ton um einen Halbton zu erhöhen. Alle Tonarten konnten damit aber noch nicht gespielt werden. Erst mit der Doppelpedalharfe von Sebastian Erard im Jahr 1810 wurde auch das gelöst. Jede Saite konnte dadurch nämlich um bis zu 2 Halbtöne höher klingen. Erards Harfe wurde ein Verkaufsschlager. Noch bevor ein Instrument fertiggestellt war, bekam der Harfenbauer schon die nächste Bestellung und Erard konnte schnell liefern. Er hat sich die Errungenschaften der Industrialisierung zunutze gemacht, weiß Panos Paloopoulos.
Erard hat ganz viele standardisierte und austauschbare Teile bei diesen Doppelpedalharfen verwendet. Zum Beispiel mit der Untersuchung einer Harfe haben wir ganz viele Schrauben entdeckt. Und diese Schrauben ermöglichen zum Beispiel den schnellen und standardisierten Bau des Instruments. Erard hat auch neue Dekorationsmethoden eingeführt, zum Beispiel Motive, die früher bemalt wurden, konnten jetzt ausgedruckt und aufgeklebt werden und dadurch konnte Erard ein ähnliches Produkt mit ähnlichen Dekorationen sozusagen produzieren.
Binnen in kürzester Zeit war Sebastian Erard ein gemachter Mann, sein Name über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Allein in den ersten 10 Jahren verkaufte er rund 1000 Exemplare der Doppelpedalharfe. Seine Kunden gehörten zur Oberschicht, sagt Panos Paloopoulos.
Eine RA-Doppelpedalharfe war sicher kein billiges Instrument. Also solche Instrumente waren teure Produkte, die für reiche Leute gemacht würden. Und als Beispiel kann ich sagen, dass eine RA-Doppelpedalharfe kostete dreimal das jährliche Gehalt eines Handwerkers oder sie war so teuer wie ein Klavier.
Eine dieser Kostbarkeiten ist im Besitz des Deutschen Museums. Das Alter ist ja deutlich anzusehen, mit Rissen am Korpus, abgeblättertem Dekor und einem abgebrochenen Wirbel. Um die Harfe wieder spielbar zu machen, bräuchte es Reparaturen. Ein Risiko, das der gelernte Restaurator nicht eingehen möchte.
Wenn man eine solche Harfe restaurieren möchte, muss man sehr drastische Maßnahmen anwenden, die eventuell den originalen Charakter und die Authentizität des Instruments stark reduzieren können. Zum Beispiel, wir müssen die Holzteile stärken und dadurch verliert man vielleicht kleine Komponente oder muss man neue Komponente ergänzen und mit einer neuen Beseitung wird vielleicht die Spannung zu hoch für das Instrument und vielleicht gibt es Schäden entweder auf der Resonanzdecke oder auf dem Hals, wo das Instrument sehr empfindlich ist.
Ihn interessiert aber nicht nur das Instrument an sich. Er versteht das Exemplar als Zeitkapsel, mit der er Rückschlüsse ziehen kann auf die damalige Gesellschaft. Sein Büro könnte Kulisse eines Krimis sein. Wie ein Ermittler möchte auch Poloupolos herausfinden, was es mit der Harfe auf sich hat. Dazu hat er alle bisherigen Informationen an seine Pinnwand geheftet.
Auf dieser Pinnwand sieht man zum Beispiel eine Seite aus der Verkaufsbücher der Firma RA. Hier ist unsere Harfe, die wurde am 18. Januar 1819 verkauft. Hier sieht man auch Briefe aus der Firma. Hier ist eine schöne Harfenistin aus einer Modezeitschrift der Zeit. Sie hat vielleicht so eine RA-Harfe auch gekauft. Und hier ist auch ein wichtiges Dokument. Hier ist der Brief aus dem Erwerb unserer Harfe 1908 aus einem Antiquitätshändler in Berlin.
Zurück im England des frühen 19. Jahrhunderts. In einem kleinen Landhaus bei Winchester sitzt an einem Schreibtisch eine Frau mit dunklem Haar. Ihr Name Jane Austen. In der Hand den Stift, vor sich mehrere Bögen Papier. Sie feilt an ihrem neuesten Roman mit dem Namen Mansfield Park. Eine Art Aschenputtel, verlegt in die damalige Zeit, mit scharfen Beobachtungen der englischen Oberschicht. An einer Stelle heißt es da:
Miss Crawfords Anziehungskraft ließ keineswegs nach. Die Harfe kam und unterstrich eher ihre Schönheit, ihren Geist und ihre Aufgeschlossenheit. Denn sie spielte mit großer Bereitwilligkeit, mit einem Ausdruck und einem Geschmack, die ihr besonders gut standen. Und am Ende jedes Stücks hatte sie immer etwas Geistreiches zu sagen. Eine junge Frau, hübsch, lebhaft, mit einer Harfe so elegant wie sie selbst, hätte genügt, um das Herz eines jeden Mannes zu fesseln.
Für den Forscher ein Hinweis darauf, dass die Harfe Statussymbol war.
Die Harfe bietete eine Möglichkeit für junge Frauen, ihre Talente zu zeigen. Auch zum Beispiel die schönen Hände und Füße mit den Pedalen. Und das war eine große Hilfe, um zum Beispiel einen besseren sozialen Stand zu erreichen.
Dass die Harfe besonders mit Frauen in Verbindung gebracht wird, verdanken wir aber nicht erst Jane Austen. Beigetragen zu diesem Bild hat schon die letzte Königin Frankreichs, Marie Antoinette. Bis zu ihrer Hinrichtung 1793 gab sie am Königshof in Versailles öfter Konzerte an der Harfe und ließ sich dabei von Malern verewigen. Aber der Ruhm und Glanz des Saiteninstruments sollte bald schwinden. Ein anderes Instrument drängte sich nun in den Mittelpunkt: das Klavier. Durch stetige Weiterentwicklungen übertraf es bald die Harfe an Lautstärke. Außerdem musste es nicht so oft nachgestimmt werden. Während sich dadurch zunehmend mehr Klaviere verkauften, verlor die Harfe an Bedeutung.
Je mehr kompliziert technisch das Instrument war, desto weniger Leute konnten mit dem Instrument gut umgehen. Und für Spieler und Musiker, die mit der Einfachpedalharfe angefangen hatten, war der Übergang zu der Doppelpedalharfe einfach ein bisschen schwierig. Deswegen vielleicht war die Doppelpedalharfe nicht so populär geworden als zum Beispiel das Klavier.
Zur Mitte des 19. Jahrhunderts hin gingen die Verkäufe der Doppelpedalharfe stark zurück. Für das Unternehmen Erard eine echte Krise. Hätte der französische Instrumentenbauer nicht die Zeichen der Zeit erkannt. Im Sortiment hatte er schon seit Jahren das Klavier. Und er hatte auch nicht aufgehört zu tüfteln. Noch heute findet sich im Klavier die sogenannte Repetitionsmechanik, die Erard 1822 patentierte. Dank ihr sind schnell wiederholte Tastenanschläge möglich. Sein musikalisches Gespür machte Sebastian Erard reich. Den Lebensabend verbrachte er dann wieder im Heimatland, in einem Schloss nahe Paris, wo er 1831 starb. In der Harfe lebt sein Erfindergeist aber weiter. Ihm zu Ehren konzipiert Panos Paloopoulos eine Ausstellung, bei der das vom Meister gefertigte Instrument des Deutschen Museums im Vordergrund stehen soll.
Diese Harfe wird in einem neuen Raum ausgestellt. Das gesamte Thema ist Erfindung und Erfinder. Und natürlich steht Sebastian Erard im Mittelpunkt in dieser Ausstellung. Neben der Harfe in dieser schönen Vitrine wird auch zusätzliches Ausstellungsmaterial wie Kataloge, Musik aus der Zeit, schöne Zeichnungen, eine Rechnung, wo das Instrument dann im Kontext präsentiert werden kann. Nicht zuletzt haben wir auch Demonstrationen für den Besucher geplant, wo der Besucher selbst etwas anfassen kann, ausprobieren kann und die Geschichte des Instruments besser verstehen kann.
Zwar spricht das 200 Jahre alte Instrument nicht mehr durch den Klang der Saiten, die Geschichte seiner Zeit kann es trotzdem noch sehr gut erzählen. Kleidung, die zerbricht, ein königlicher Auftrag und eine Reise mit schweren Konsequenzen. In der nächsten Folge des DM-Podcasts geht's um das Glasfaserkleid der spanischen Prinzessin Eulalia. Dazu begleiten wir die Restauratorin Charlotte Holzer beim Wiederherstellen des mehr als 100 Jahre alten Kleids.